lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie, de Nederlandse Bücherpodcast.
Und dazu begrüßt sie Katharina Borchert. Ich bin heute in Amsterdam, in der Nähe des Oosterpark, wo Falun Ellie Koos wohnt, in einer Autorenresidenz direkt am Park. Sehr schön. Gerade ist Falun Ellie Koos Debütroman auf Deutsch erschienen. Zähe Hunde heißt das Buch auf Deutsch und um zähe Hunde geht es auch. Um eine Familie, Vater, Tochter, Sohn, die in einem Wohnwagen lebt und sich auf geradezu unerbittliche Weise durchschlägt. Der Roman wurde in den Niederlanden hoch gelobt für sein raues und zugleich zärtliches Erzählen. Völlig zu Recht. Nun bin ich gespannt, mehr von Falun Ellie Koos zu erfahren. Vielen Dank für die Einladung nach Amsterdam und hallo.
Hallo, Leute, hier bin's.
Hallo, schön, dass Sie hier sind.
Wenn wir in Deutschland an Holländer denken, denken wir ziemlich schnell auch an Wohnwagen. Vor allem im Sommer, nicht nur im Sommer, sehen wir sie überall auf deutschen Straßen, die Wohnwagen und die Wohnmobile mit den gelben Nummernschildern. Der Wohnwagen in Ihrem Roman aber fährt nicht herum, er hat einen festen Standplatz. Wie sieht dieser Wohnwagen aus und wie leben Vater, Tochter und Sohn darin?
Het is een beetje, volgens mij omschrijft Ada het als een schoenendoos.
Ada beschreibt den Wohnwagen als Schuhkarton. Wie so ein Rechteck mit zwei kleinen Zimmern drin. Schlafzimmer plus Küche/Wohnzimmer. Sie beschreibt die Wände als sehr dünn. Die geben ein bisschen nach, wenn man draufdrückt. Das ist also eine sehr hellhörige Hütte. Es ist auch ein bisschen eine Festung für sie. Allerdings keine mit dicken Wänden.
Ein kleines Fort, wo sie sich in ophouden, aber es ist nicht ein sehr stark Fort.
Sie sind selbst auch in einem Wohnwagen teils aufgewachsen. Wie viel Platz hatten Sie dort in diesem Wohnwagen für sich?
Ja, ich wohnte nicht so als
Ada. Ich wohnte nicht so ausschließlich darin wie Ada und ihr Bruder Braus. Wir waren vor allem am Wochenende da. Aber wir schliefen auch zu dritt in der Schlafkabine. Mehr Platz gab's nicht. Ich habe den Wohnwagen im Roman so beschrieben, wie ich ihn aus meiner Kindheit erinnere. Aber die Figuren sind fiktiv. Das sind also nicht ich, mein Bruder oder mein Vater.
Und wann haben Sie gemerkt, dass so ein Wohnwagen ein wirklich interessanter und auch aufgeladener literarischer Ort sein kann?
Ich weiß nicht, ob ich es ooit heb beschouwd als een literaire plek.
Ich weiß nicht, ob ich den Wohnwagen jemals als literarischen Ort betrachtet habe. Aber es ist immer gut, in der Literatur spezifisch zu sein. Im Kleinen, im Hineinzoomen, in einer eigentümlichen Erfahrung kann oft das Universelle gefunden werden. Der Wohnwagen war also ein guter Ort. So wohnen ja nicht viele Menschen.
Ein brauchbare Plek, omdat die heel specifiek is. Omdat het niet alledaags is, zoals veel mensen wohnen.
Die Erzählerin heißt Ada, es ist die Tochter der Familie, genannt wird sie Ad und sie wächst allerdings über mehrere Jahre in diesem Wohnwagen auf. Sie schafft es nach der Hauptschule auf eine Kunstakademie, darüber gleich noch mehr. Es ist Ada, also Ad, die hier erzählt. Was für eine Stimme hat Ada und war es schwer oder leicht für sie, diese Stimme zu finden?
Ich bin sehr lange wel bezig gewesen mit haar stem suchen. En wat die stem is, ik denk dat zij is een onbetrouwbare verteller. Ze schept heel
Ik was einige Zeit damit beschäftigt, Adas Stimme zu suchen. Sie ist eine unzuverlässige Erzählerin, übertreibt oft. Gleichzeitig schaut sie mit Tunnelblick auf das Leben und die Welt und kommt da nicht raus. Sie ist deshalb ziemlich dickköpfig.
Een soort aan het doordrammen bijna. En dat zit echt al in de eerste zin. En ze bijvoorbeeld in het allereerste stukje zit al dat ze haar Geburt, haar Ontstaansgeschichte.
Schon ganz zu Anfang nennt sie ihre Geburt ihre Entstehungsgeschichte. Da merkt man bereits, dass sie aus ihrem Leben eine Geschichte macht. Natürlich auch, um sich später selbst die Welt zu erklären. Das tun wir natürlich alle, um in der Welt zurechtzukommen. Aus den eigenen Erfahrungen eine Geschichte machen, um zu wissen, wer wir sind.
Um mit sich selbst und mit der Welt durch eine Tür zu können, muss man ein Verhaal von sich selbst machen. Und von alles, was da ist geburt, auslegen auf eine Manier, dass es hat beigetragen an wie ihr nun bent und dass es allemal
Ada redet auch so über sich und ist darin sehr extrem. Sie steckt darin auch ziemlich fest und ich denke, das macht sie auch sehr unglücklich.
Sie sitzt auch hier fast, denke ich, in die Tunnelvisie und es macht sie, denke ich, eigentlich sehr unglücklich.
War es deshalb auch wichtig, dass dies eine Ich-Erzählung wird, also dass Ada aus der Ich-Perspektive erzählt und dass nicht über sie gesprochen wird?
Ja, es war echt belangrijk dat het alleen maar haar heel gekleurde perspectief.
Ja, es war wichtig, ihre unzuverlässige Perspektive ganz ungeschönt zu erzählen. Dabei richtet sie sich oft an ein Du, an ihren kleinen Bruder Brose. Wir kennen ihn und auch die anderen Figuren nur durch ihren Blick. Am deutlichsten wird das bei Brose, weil Ada bei ihm die Du-Form verwendet und ihm übrigens auch lauter Dinge zuschreibt, die er nicht richtig stellen kann. Auch bei dem Spanier Molina ist das übrigens sehr stark so, denn der spricht kein Englisch. Auf ihn kann Ada auch enorm viel projizieren. Sie projiziert überhaupt eine ganze Menge auf alle und jeden. Wir schauen die ganze Zeit nur durch ihre Brille und erfahren deshalb eigentlich nur etwas über sie selbst.
Ada ist ein ziemlich zäher Hund, so heißt der Roman ja auch, genau wie ihr Vater, der sehr hart arbeitet, also früher im Wald, dann im Gartenbau. Zumeist arbeitet der Vater schwarz und auch Ada fängt früh mit der Arbeit an. Schon mit 13 Jahren begleitet sie ihren Vater zu seinen Jobs und arbeitet mit den Männern. Sie arbeitet auch eine Weile in der Fleischverarbeitung und sie ist ziemlich kräftig, kann auch mal einen Jungen schlagen und sowas. Später geht sie dann nach Spanien und hilft dort längere Zeit beim Holzfällen. Das wird dann eine zweite Erzählebene, über die wir auch noch sprechen. Ada ist ein zäher Hund. Was ist sie noch?
Heel gesloten, bang um porös zu sein, um Einflüsse von buitenaf binnen zu lassen dringen.
Sie ist sehr verschlossen, so ängstlich, sich der Umgebung der Außenwelt zu öffnen, denn die ist gefährlich. Es macht natürlich extrem einsam, wenn man keine Einflüsse von außen zulassen kann. Eigentlich bräuchte sie mehr Verbindung zu anderen Menschen. Deswegen spricht sie auch ihren Bruder die ganze Zeit direkt an. Sie hat da etwas zu klären, auch wenn sie nicht in direktem Kontakt zu ihm steht. Es spricht da ja nur ihre innere Stimme. Aber sie sucht doch die Verbindung zu ihm und will ihm auch etwas mitteilen. Im Grunde kann man nur wenig über Adas Charakter sagen, denn sie zeigt vor allem viel Ablehnung. Aber was heißt das schon? Unter ihrer Ablehnung steckt ein sehr beschädigtes und verletzliches Wesen, denke ich. Ein Wesen, das Natur und Kunst sehr liebt und das einen poetischen, bildstarken Blick auf die Welt hat. Aber diese Eigenschaften kommen kaum je zum Vorschein. Das muss sich der Leser selbst zusammenpuzzeln und das soll auch bewusst so sein.
Aber das kommt nauwelijks uit, dus dat is iets wat je heel erg, dat moet de lezer heel erg bij elkaar puzzelen en dat is ook de bedoeling.
Apropos Büscheln, apropos Puzzle, wir erleben Ada mit ihrer Familie, wir erleben sie später auf der Kunsthochschule und auch auf einer anderen Erzählebene, dann eben bei einem Holzfäller in Spanien. Die Kapitel sind alle sehr kurz, oft scheinen das Vignetten, finde ich. Haben Sie diese Kapitel eigentlich chronologisch geschrieben oder erst die Familienszenen, dann die Uni, dann Spanien oder war das eher ein buntes Puzzle und später eine Montage?
Naja, ich wusste schon vanaf het begin, dass ich es durch elkaar wilde flechten, die verschiedenen Stücke.
Ich wusste von Anfang an, dass ich die drei Stränge miteinander verflechten wollte. Die habe ich semi-chronologisch geschrieben. Wobei chronologisch ein großes Wort ist, denn in den einzelnen Erzählungen gibt es bewusst auch viele Lücken. Es sind Adas Impressionen und Erinnerungen und die sind fragmentarisch und sprunghaft.
Die gehen von der Hack auf den Tag. Und letztendlich habe ich auch die Montage probiert.
Die Kapitel habe ich geschrieben und später montiert, aber die Reihenfolge noch mehrfach verändert, um sie an ihre Gedankengänge anzupassen, also an Adas innere Logik. Das war sehr intuitiv. An der Reihenfolge habe ich lange herumgebastelt. Ich mache ja auch Filme. Letztlich ist es die Montage, die die Geschichte macht. Die habe ich immer versucht, beim Schreiben zu visualisieren.
Ja, ich probiere das auch zu visualisieren.
Einer ihrer Filme, ein Kurzfilm, De Flur is Lava, heißt der, Der Boden ist Lava, den kann man auch auf YouTube finden. Ada erzählt ja eine Geschichte über sich selbst, über ihre Erinnerungen auch, aber es ist auch eine Familiengeschichte. Das ist die Geschichte einer sehr prekär lebenden Familie und sie erzählt die Geschichte ihrer eigenen Entwicklung. Sie sagten schon, sie erzählt die Geschichte einem Du und das ist ihr 2 Jahre jüngerer Bruder Brose. Dieser Bruder ist anders. Er ist weniger ein zäher Hund. Erzählen Sie uns doch etwas über diesen Bruder, den sie anspricht und der wichtig für sie ist.
Ik kan het karakter van de broer omschrijven tot zover als Ada hem ziet.
Ik kan Brous karakter nur insoweit beschreiben, wie Ada ihn sieht. Denn wir erleben ihn ja nur durch ihre Augen. Ich denke, dass Brose im Grunde der Spiegel ist, in den Ada nicht schauen will, weil das zu schmerzhaft für sie wäre. Sie kann wirklich hart über ihn urteilen. Gleichzeitig will sie ihn auch beschützen. Ich kann natürlich sagen, dass Brose ein zartes Kind war, das gerne mit Schmetterlingen spielte und auch oft heulte. Aber das ist Adas Perspektive. Aus der Nummer kommen wir als Leser nicht raus, denn Brose bekommt einfach keine eigene Stimme. Außerdem ist er auch ein unglückseliger Spiegel für den Vater. Deswegen reagiert der Vater auch so gewaltvoll auf ihn. Zähe Hunde ist im Grunde ein Buch über Projektionen und übers Geschichtenerzählen.
Unflatterende Spiegel ist für Vater. Und das auch ist, warum Vater so hart auf ihn geht. Ja, das ist ein Buch über Projektion. Ja, und Verhalen erzählen.
Ja, der Vater geht mit Brose sehr hart um. Er will ihn auch abhärten. Das geht nicht gut. Brose geht vor die Hunde, könnte man sagen, auch ein bisschen vor die Zähnhunde. Wir hören jetzt einmal eine erste Lesung aus dem Roman. Da besucht die erwachsene Ada ihren Bruder, der in einer sozialen Einrichtung für drogenkranke Männer lebt. Zuerst aber denkt sie zurück an den Jungen, der er einst war. Zuerst hören wir eine kleine Passage auf Niederländisch.
Er bestond een foto van jou in een zwembad. Je was een jaar of zes. Ik weet nog precies wat erop afgebeeld staat. Je ligt op je rug in het blauwe water, ondersteboven vanuit het standpunt van de camera. Je armen zijn gespreid en je benen opgetrokken, klaar om jezelf krachtig door het water voort te stuwen. Je haar glanst van het nat en je pony kleeft tegen je voorhoofd. Je kijkt met je dik gewimperde ogen omhoog, recht de camera in. Brutaal en vol vertrouwen, maar ook een beetje dromerig. Alsof de camera je met zijn felle flits uit een andere wereld heeft getrokken.
Dankeschön, Falun Elli Koos. Und nun hören wir dies und noch etwas mehr auf Deutsch, gelesen von der Schauspielerin Nora Decker.
Es gibt ein Foto von dir im Schwimmbad. Und du wirst etwa sechs gewesen sein. Ich erinnere mich noch genau. Du liegst rücklings im blauen Wasser, von der Kamera aus gesehen auf dem Kopf. Deine Arme sind gespreizt und deine Beine angewinkelt, bereit, dich kräftig durch das Wasser zu stoßen. Dein Haar glänzt vor Nässe und der Pony klebt auf deiner Stirn. Du schaust mit deinen dicht bewimperten Augen genau hoch in die Linse, frech und voller Selbstvertrauen, aber auch ein wenig verträumt, als hätte das grelle Blitzlicht dich aus einer anderen Welt gerissen. Schwimmen ist das Einzige, was du besser konntest als ich. Ich hatte nur das Schwimmabzeichen A. Aber du hattest A, B, C und danach hast du noch eine Weile Rettungsschwimmen gemacht. An Land schnitt dir die Badehose in deine weiche Bauchhaut. Die Arme hast du oft beschützend um dich geschlagen. Aber sobald du im Wasser lagst, warst du ein geschmeidiges Tier, ohne jegliche Zweifel. Für dich war Wasser Freiheit, während es mir schwer auf dem Körper lastete. Ich fühlte mich wie Blei, wenn ich dich durchs Wasser gleiten sah. Das Wasser trug mich nicht so, wie es dich trug. Ich wollte dich schubsen, mit deinen bloßen Knien auf die Kiesplatten. Immer öfter erwische ich mich dabei, wie ich dich zuquatsche, als würdest du neben mir stehen. Als sähst du alles, was ich sehe. Du bist nicht da, und trotzdem fühlt es sich an, als würdest du mit mir mitschauen. Eigentlich kennen du und ich uns überhaupt nicht, nicht mehr. Aber du warst als Einziger dabei. Du bist als Einziger auch ein Kind aus unserem Stall. Ich frage mich, ob ich auch so in deinem Kopf bin. Was sagst du zu mir? Sachen, die du mir nicht gesagt hast? Als ich dich vor ein paar Jahren besucht habe? Als ich sah, dass deine Wangen einst so weich mit pickligen Kratern bedeckt waren, die wie Landminen unter deiner Haut explodiert sein müssen. Aber das habe ich alles nicht miterlebt. Die missliche Phase zwischen Kind und Mann, die haben nur Betreuer, Beamte und Gruppenmitglieder sich vollziehen sehen. Ich saß dir gegenüber und wir schauten uns nicht in die Augen. Wir ließen nur die Wörter raus, die wie Kalk von einem Berg bröckelten. Was arbeitest du? Klingt gut. Wo wohnst du? Wie schön. Studieren, ja, echt? Genau. Okay. Ja. Bis ganz bald. Wie alt warst du da? Knapp 20? Ich hatte dich 5 Jahre lang nicht gesehen. Und das Erste, was mir auffiel, war, wie groß du warst. Bestimmt 2 Meter, glaube ich. Das letzte Mal, als ich dir gegenüberstand, konnte ich noch auf dich herabschauen. Jetzt warst du so groß wie ein Baum. Größer als unser Vater. Breit warst du auch. Und es war nicht mehr nur Fett. Ich hätte dich beim Armdrücken nicht mehr besiegen können. Deine Arme waren übersät mit schwarzen Tätowierungen. Totenköpfe, Teufel und andere düstere Symbole tarnten deine Haut. Ich musste an diese Schmetterlinge denken, deren Flügelzeichnung den Kopf eines Raubtiers simuliert, wenn sie die Flügel ausbreiten. Das soll ihre zarte Beschaffenheit verhehlen.
Ja, der Bruder und das Schwimmbad. Ein Ort, der im Roman noch wichtig werden und eine große Dramatik entfalten wird. Als wir uns anfangs darüber austauschten, Falun Elikos, welche Passagen in diesem Podcast vorgelesen werden sollen, da schlug ich sehr kernige Ausschnitte vor, Passagen mit viel Dramaturgie, Passagen, in denen hart gearbeitet wird, oder auch die Stelle, in der der Vater testen will, ob seine Kinder allergisch auf Wespenstiche reagieren, nämlich indem er Wespen fängt und die Kinder stechen lässt. Szenen dieser Art gibt es in Ihrem Roman zuhauf. Sie aber wollten für diesen Podcast eher die sanfteren Passagen. Warum?
Das kommt, denke ich, vanwege de ontvangst.
Das liegt daran, wie der Roman in den Niederlanden gelesen wurde. Es dauerte ziemlich lange, bis die Leser hier verstanden, dass Ada eine unzuverlässige Erzählerin ist. Außerdem wird der Roman meist als raues Buch über das Aufwachsen in Armut gelesen. Ich denke aber ganz anders darüber. Hier bei uns wird ständig betont, dass das Buch heftig ist. Aber das ist ja nicht seine einzige Klangfarbe.
Aber es ist nicht die einzige Kleur in dem Buch, anders hätte ich nicht so viel Zeit dafür besteden an der Montage.
Insbesondere in den Spanien-Szenen steckt auch viel Stille, denn darin nehme ich mir Zeit für Naturbeobachtungen. Dort ist Ada auch mehr in ihrem Körper, ohne dass dem Körper Gewalt angetan wird. In den Niederlanden ist Zähe Hunde schon vor 2 Jahren erschienen. Seitdem habe ich viele Interpretationen gelesen, die einander ähneln. Ich fände es daher schön, wenn man das Buch in Deutschland etwas nuancierter lesen könnte.
Das weiß ich nicht, da habe ich auch helemaal keinen Einfluss auf, als es in Deutschland eine etwas genuancierte Empfang kann kriegen.
In der Tat wurde der Roman in den Niederlanden sehr positiv aufgenommen. Sie haben für Zähe Hunde den Bronze Uil Publiekspreis bekommen. Das ist ein Preis für Debütromane. Sie waren außerdem nominiert für den sehr renommierten Libris Literaturpreis und auch für andere Literaturpreise. Und jetzt aktuell im Frühjahr 2026 haben Sie schon die 8. Auflage erreicht. Das ist echt ein großer Erfolg. Ich finde tatsächlich auch, dass das ein sehr zarter Roman ist, trotz dieser großen, kraftvollen und gewaltvollen Szenen. Ich finde zum Beispiel auch, dass es eine Liebeserklärung ist an den Vater, der auch teils sehr gewaltvoll ist, und auch an den Bruder. Was denken Sie?
Ja, es ist. Ich snap wel, dass ihr es eine Liebesverklärung nennt.
Ich verstehe schon, warum Sie das eine Liebeserklärung nennen. Oder vielleicht ist es eher noch eine Bitte um Vergebung, wobei das auch ein bisschen schief ist, denn. Muss Ada wirklich um Vergebung bitten? Naja, sie ist Bros gegenüber schon auch grausam gewesen. Genauso wie der Vater. Aber ich finde es doch sehr schön, dass sie sagen, dass viel Zartheit drinsteckt. Für mich ist es ein zartes, empfindsames Buch. Und kein so schwarzgalliges Buch, als dass es oft beschrieben wird.
Und nicht ein schwarzgallig Buch, so wie es wel eens wird umschrieben. Ja.
Die Originalausgabe auf Niederländisch ist schon vor 2 Jahren erschienen. So lange wohnen Sie hier aber noch nicht in Amsterdam. Wo haben Sie denn diesen Roman eigentlich geschrieben? In Utrecht noch? Wo war das?
Ich habe eigentlich sehr viel in einem Café geschrieben.
Ich habe viel in einem Café geschrieben. In Utrecht hatte ich 4 Mitbewohner und hatte nur ein kleines Zimmerchen für mich. Es war schwierig, den ganzen Tag im selben Raum sitzen zu müssen. Deshalb ging ich immer in ein Café in der Slachstraat und habe dann da mein ganzes Buch geschrieben. Da war wenig los, was für das Café vielleicht nicht so erfreulich war, aber für mich war das sehr gut. Die Bedienung war auch sehr freundlich. Im Sommer brachte sie mir immer Eiswasser, ohne dass ich darum gebeten hatte. Das war sehr lieb. Ja, ich habe mein Debüt in einem Café geschrieben.
Ja, eigentlich habe ich mein hele Buch in einem Café geschrieben.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie Sie im Café sitzen, ab und zu was bestellen vielleicht, aber ansonsten auch viel gratis Eiswasser bekommen, was natürlich super nett ist, muss ich Sie unbedingt fragen, denn das fragen wir immer in unserem Podcast Kopje Coffee, ob Sie auch Kaffee trinken. Trinken Sie gerne Kaffee? Wir hier am Osterpark sitzen jetzt gerade bei Wasser und Tee, aber trinken Sie auch Kaffee? Und wenn ja, wie?
Ich denke, ochtends bei meinem
Zum Frühstück trinke ich immer eine Tasse Kaffee, die ich mit einem Percolator mache. Da tue ich dann etwas Milch, normale Milch, keine Kondensmilch, und einen Löffel Zucker rein. Nur morgens, nur eine Tasse. Die trinke ich zu Hause. Und wenn ich in einem Café sitze, dann trinke ich noch einen Cappuccino. Also nicht zu viel Kaffee. Ich trinke aber viel Tee.
Ich trinke viel Tee.
Das kann ich gut verstehen. Ein Kaffee ist für mich tagsüber auch genug, maximal zwei, aber sonst wird es wirklich zu viel. Jetzt wissen wir schon, wie Sie arbeiten im Café oder vielleicht jetzt auch hier in der Autorenresidenz, auch zu Hause. Arbeiten spielt in Ihrem Roman eine wichtige Rolle. Es ist ein Arbeitsroman auch. Es geht um harte, ehrliche, körperliche Arbeit. Man lebt, um zu arbeiten. Der Vater und die Tochter arbeiten hart. Dem Sohn aber gelingt das nicht so gut, weswegen er auch weniger respektiert wird. Falun Elikos, ist Schreiben für Sie eigentlich auch Arbeit oder kann Sitzen niemals Arbeit sein?
Erst even wil zeggen is dat werk is een levensmanier en ook een excuus om niet te.
Arbeit ist eine Art zu leben und auch eine Ausrede, um nicht. Also, wenn man sich den ganzen Tag kaputt arbeitet, dann hat man abends keine Energie, um noch über irgendetwas nachzudenken. Oder um zu merken, dass das Leben vielleicht nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Sehr leicht reibt man sich auf. Das machen auch Molina und Ada in Spanien. Sie arbeiten viel. Zugleich kann gemeinsame Arbeit aber auch eine Verbindung schaffen. So entsteht ohne Worte eine gewisse Intimität. Das passiert zwischen Molina und Ada und auch zwischen dem Vater und Ada. Ob Schreiben Arbeit ist? Auf jeden Fall. Es ist natürlich ziemlich absurd, dass man sich dabei den ganzen Tag bloß in seinem eigenen Kopf aufhält und dass man da an allerlei verrückte Orte kommt.
Dass man da durch allerlei gekke Plekken geht. Ja. Ich denke, dass, behalve dass Raudau ist ein Arbeit, es ist inderdaad, es kommt viel Werk in vor, viel Arbeit. Aber was denke ich da?
Also in Zähe Hunde kommt viel Arbeit vor. Auf einer tieferen Ebene ist es aber ein körperlicher Roman, in dem es darum geht, wie man seinen Körper jeden Tag routinemäßig gebraucht. Das ist mir wichtig. Der Mensch hat ja immer allerlei Pläne. Ich will diese Ausbildung machen, jenes Haus kaufen, eine Familie gründen. Das sind alles so Ziele am Horizont. Aber was das Leben wirklich ausmacht, ist, was man einfach jeden Tag tut. Und das ist sehr körperlich. Das ist Muskelgedächtnis.
Was ihr Leben eigentlich behelst, ist gewoon, was ihr elke Tag doet. En dat is heel lichamelijk. Dat is heel erg spiergeheugen. Dat is heel erg. Ja, elke dag dezelfde ding. Ik ben heel erg een routinedier. Dus
ik zelf ben ook een totales gewoonheidstier. Ik maak eigenlijk jeden dag hetzelfde. En wat arbeid betreft, arbeid moet niet körperlich zijn, om arbeid te zijn. Maar dein leven basiert am Ende daraus, was du mit deinem Körper machst. Der moderne Mensch unterschätzt das oft. Der denkt, dass er vor allem ein Kopf ist, aber das Leben besteht aus vielen körperlichen Verrichtungen. Und die sind wertvoll. Die formen einen auch. Das steckt stark im Roman, finde ich. Und das ist auch meine Lebensphilosophie.
In Zähe Hunde arbeitet Ada auch eine Weile in einer Fleischfabrik. Dort lernt sie Frederik kennen, die eigentlich Kunst studiert. Und in der Fabrik aber nur zur Selbsterfahrung ist, Künstler halt. Ada hat auch schon einiges gezeichnet, hat das aber nie für Kunst gehalten. Und Frederik gelingt es, Ada den Weg zum Kunststudium zu zeigen. Widerwillig und interessiert zugleich geht Ada dem nach und zieht auch aus dem Wohnwagen aus, dann nach Amsterdam an die Kunsthochschule und dort fertigt sie vor allem erstmal Holzschnitzereien an. War es leicht, Ada zur Künstlerin zu machen und auch Kunstwerke für sie zu erfinden?
Mhm. Naja, volgens mij zei ik het eerder al, dat Ada eigenlijk best wel een heel poëtische, kunstzinnige Blick op de wereld heeft.
Ich glaube, ich sagte schon, dass Ada einen sehr poetischen, künstlerischen Blick auf die Welt hat. Sie ist sicherlich eine Künstlerin, aber es wirkt erstmal so, als ließe sie sich nur ein bisschen mitschleifen durch ihre Freundin Frederik. Sie erwähnt irgendwann, dass sie Hefte voller Zeichnungen hat, von denen wir Leser vorher noch gar nichts erfahren haben. Das ist ein Teil ihres Lebens, den sie bislang nicht wertvoll oder erwähnenswert fand. Das Zeichnen ist eine Art Rettungsboje für sie, aber das würde sie so nie zugeben. Sie ist wirklich eine Künstlerin, auch ganz bestimmt besser als Frederik, weil sie authentischer ist.
Dass sie viel authentischer ist, dass sie gewoon maakt, een soort intuïtief vanuit ideeën werkt en dat Frederik de hele tijd een soort aan het fladderen is.
Ada arbeitet intuitiv aus einer Ideenwelt heraus, während Frederik nur herumflattert, sich schlecht konzentrieren kann und immer wieder neue Kunstgenres ausprobiert. Adas Kunst ist übrigens auch sehr körperlich. Sie arbeitet viel mit Holz. Sie schnitzt etwas aus Holz und meißelt etwas aus Stein. Sie beschäftigt sich intensiv mit Furchen und Formen, ganz intuitiv. So entstehen oftmals böse und verzogene Holzgesichter. Da kommt also einiges aus ihrem Unterbewusstsein nach oben. So ist das, wenn man Kunst macht. Ada hat übrigens auch keine Message. Ganz im Gegensatz zu Frederik, die vor allem Themenideen ausarbeitet, die eine ganz bestimmte Aussage haben sollen. Ada macht das nicht. Sie arbeitet aus ihrer Intuition.
Thematische Ideetjes mit einer Botschaft werkt. Ada, die tut das nicht. Die werkt von ihrer Intuition.
Dadurch ist dieser Roman auch gleichzeitig eine Diskussion über Kunst, ne? Was Kunst ist und wie man an Kunst herangehen kann. In diesem Roman gibt es drei wichtige Erzählstränge. Über zwei haben wir schon gesprochen, über die Herkunft und Familie, das ist der eine Strang, und dann auch über die Kunsthochschule. Ein weiterer Strang, der führt nach Spanien, nach Galizien. Dorthin flüchtet Ada geradezu, also raus aus dem Amsterdamer Kunststudium. In vielen Kapiteln erleben wir da, wie Ada in einer Hütte zusammen mit zwei Hunden und mit einem wortkargen Mann wie Molina lebt und vor allem mit Baumfällen und Holzspalten beschäftigt ist. Wie kam sie auf diese Idee, also noch so eine Spanienlinie einzuziehen? Waren Sie selbst zum Holzhacken in Spanien?
Ich bin auf einem Platz gewesen in Galicia. Aber das war eine Art Residenzie oder eine Kommune beinahe.
Ich war mal in Galizien, aber das war eher eine Künstlerresidenz, eine Kommune, könnte man fast sagen. Da waren viele Leute. Es gab viel Regen, viel Grün, viel Natur, viele Berge. Das war sehr schön. Und da gab es eine Person, die kein Englisch sprach und mit der ich oft zusammengearbeitet habe. Ich fand es sehr schön, dass ich zwar nicht mit ihm sprechen, aber trotzdem mit ihm in Kontakt sein konnte. Wir hatten bald schon ein paar Insider-Witze und so. Das klappte auch ohne Sprache. Das war übrigens noch bevor ich überhaupt mit dem Buch angefangen habe.
Das war trouwens voordat ik überhaupt in het boek begon. Helemaal in het begin van het
schrijven. Ganz am Anfang des Schreibens sagte mir mein Lektor, dass diese Spanien-Geschichte raus müsse. Ich fand aber, dass man die echt braucht, auch weil in den Spanien-Kapiteln viel mehr Ruhe und Stille und Schönheit steckt. Also nicht, dass da nichts passiert. In Galizien passiert auch sehr viel. Molinas Hunde spielen zum Beispiel eine große Rolle. Tiere, die übrigens auch nicht sprechen und über die Ada alles Mögliche denken kann, wozu die Hunde sich aber nicht äußern können.
Von alles über kann denken, was sie nicht können befestigen oder entkennen.
Ja, das ist witzig, dass Sie auf die Hunde zu sprechen kommen. Der Roman heißt auf Deutsch ja auch Zähe Hunde. Das ist eine sehr gute Übersetzung des niederländischen Titels Rauwdouwers, was eher sowas heißt wie raue Typen oder so. Das ist nicht wirklich ganz leicht zu übersetzen ins Deutsche, aber Zähe Hunde ist ein guter Titel. Die Hunde und Ada in Spanien. Wir hören jetzt noch eine zweite Lesung aus Zähe Hunde. Ada macht eine kleine, aber anstrengende Wanderung. Es liest noch einmal Nora Decker.
Ich steige ohne Hunde auf den Berg hinauf. Molina läuft irgendwo unten herum, also sind sie bei ihm geblieben. Ich mühe mich hinauf und hebe unterwegs Tannenzapfen auf, um mich nützlich zu machen. Mit denen zünden wir das Kaminfeuer an. Ich schaue mich gut um, ob ich irgendwo zufällig einen umgefallenen Baum entdecke. So haben meine Wanderungen immer ein Ziel. Wir haben nie genug Holz. Und einen gefallenen Baum schlagen ist viel einfacher, als einen verwurzelten, lebenden Baum umzusägen. Ich fröstelte, als ich loszog. Aber schon bald bin ich schweißgebadet. Mit meiner Jacke über dem Arm gehe ich weiter. An der gewohnten Stelle bleibe ich stehen und lasse mich auf meine Jacke fallen. Mein Kopf hämmert vor Anstrengung. Niemand hielt mich zurück, als ich sagte, ich würde hierher fahren. Alle fanden es eine ausgezeichnete Idee, wenn ich auch mal meinen Horizont erweitern würde. Frederik fragte mich natürlich, warum ich ausgerechnet hierher wollte, während sie so viel nettere Residenzen, Kommunen und Austauschplätze kannte, in die sie mich reinschleusen konnte. Aber ich sagte, ich wolle die Stille erforschen, und das reichte. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich im Studium gelernt habe. Du kannst das hirnrissigste und idiotischste Verhalten an den Tag legen. Solange du nur sagst, du würdest etwas erforschen wollen, finden das alle in Ordnung. Frederik bot mir noch das Ferienhaus ihrer Eltern in Frankreich an, wo überhaupt niemand war und ich also wirklich ganz allein sein konnte. Ich glaube, Stille wird gerade verstärkt, wenn man sie mit jemandem teilen muss, sagte ich dazu. Was für ein Schwachsinn. Ich sollte einen Monat bleiben, aber dieser Monat ging vorbei. Es wurden zwei, es wurden vier. Die Zeit ist mir ein wenig abhanden gekommen. Die Tage kommen und gehen wie der Regen. Ich zähle die Tropfen nicht. Von hier oben aus ist unser Gelände übersichtlich. Die Schafe sind Miniaturparkfigürchen. Eins von ihnen blökt ängstlich. Es steht an einem Obstbaum und tritt panisch mit den Beinen, als würde es in der Luft schweben. Ich kneife die Augen zusammen. Das Schaf hängt mit der Wolle im Maschendraht fest, den wir gerade angebracht haben. Je wilder es sich bewegt, desto mehr verfängt es sich darin. Molina eilt herbei, greift nach Kopf und Hinterteil des Tiers und reißt es los. Mürrisch stellt er das Schaf auf die Beine. Ich kann es nicht hören, aber ich weiß, dass er schnell und brummend meckert, während er sich wieder an die Arbeit macht. Von hier aus kann ich Molina mit meinem Blick folgen, wohin er auch geht. Wenn ich über das Gelände laufe, könnten fremde Augen von hier oben mich also auch so beobachten. Pa hat uns immer vor dreckigen Pedos gewarnt, vor Waldschraten, Kerlen, die einem Süßigkeiten versprachen, wenn man zu ihnen in den Transporter stieg. Als du 12 oder so warst, bekamst du keine Warnungen mehr. Der Stimmbruch hatte dich offensichtlich unvergewaltigbar gemacht. Das würde ich nie im Leben erreichen. Was immer ich auch tat, wo immer ich auch hinging, mein Vater betonte das Risiko, das ich einging. Dann hatte er mich auf jeden Fall gewarnt. Dann hätte es jedenfalls nicht daran gelegen. Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen dürfte, wäre es zweifelsohne Unsichtbarkeit. Ich würde ein Bein dafür geben, nie mehr dieses bedrohliche Gefühl zu erleben, belauert zu werden. Wenn ich hier gesehen werde, würden sie auf jeden Fall schnell genug auch Molina sehen, der zwar nicht sehr groß ist, aber doch ein Mann. Seine Bewegungen, sogar aus dieser Entfernung, bedenkenlos zielstrebig. Als wüsste er immer genau, was er tut. Dann würde man es sich sicher zweimal überlegen. In diesem Tal, mit einem Mann, den ich nicht verstehen kann und der an keiner Frau interessiert ist, bin ich so allein, wie ich nur sein kann. Nie werde ich ein alter Einsiedler mit langem Bart werden können, unsichtbar, aber respektiert. Denn wie nennt man es sonst, wenn man in Ruhe gelassen werden möchte?
Ja, so sieht es bei Ada in Spanien aus. Molina vergreift sich nicht an ihr, aber ein besonders geselliger Typ ist er auch nicht. Zumal er kaum Englisch kann und Ada kein Spanisch. Das ist also ein wortkarges Zusammenleben, wie auch Adas Vater wortkarg war. Es gibt da viele Motivspiegelungen zwischen den Holland- und den Spanien-Passagen, oder? Und nicht sprechen ist auch ein wichtiges Thema in ihrem Roman, nicht wahr?
Ja, sicher bewusste Spiegelungen, inderdaad, tussen die twee lijnen. En ook, ja.
Ja, da gibt es bewusste Spiegelungen zwischen den beiden Erzähllinien. Nicht sprechen ist sicherlich ein Thema. Ada selbst lässt viele Dinge ungesagt. Je tiefer die gehen, desto weniger spricht sie darüber. Ich komme ja vom Film. Und ein Bild ist per se enorm vieldeutig. Denken Sie zum Beispiel an zwei Leute, die mit einer Schubkarre über ein Feld bummeln. Es ist ein großer Unterschied, so ein Bild nur zu zeigen oder es in Worte zu fassen. Beschreibungen machen das Ganze sofort definierter und eindeutiger. Ich glaube, ich liebe Figuren, die nicht sprechen, weil die vieldeutiger bleiben. Dann muss man mehr in ihren Körpern suchen. Dann muss man also nicht so sehr interpretieren, was sie sagen, sondern was sie tun. Das ist offener. Mich beschäftigt immerzu, wie ich Raum lassen kann für Unsagbares.
Ich bin immer bezig mit, wie kann ich Raum lassen für eine Art Unsagbarkeit.
Interessanterweise ist dann aber ja Schreiben auch eine Art von Sprechen in Schrift. Sie sagten schon, ja, Sie sind auch Filmmacher. Vor ein paar Jahren schrieben und produzierten Sie einen Kurzfilm mit dem Namen The Floor is Lava, der Boden ist Lava, über zwei Brüder, die in einem schwankenden Wohnwagen leben. Einer von den beiden schreibt Gedichte und will raus aus der Enge, doch der andere hält ihn fest. Und 2022 erschien Ihr Essay Brauklehner, Kreditnehmer, der davon erzählt, wie unendlich mühevoll es ist, einer bildungsfernen Schicht zu entwachsen. Dafür erhielten Sie den Joost Zwagerman Essaypreis. Man findet den Film und den Essay online. Ich empfehle das sehr. Meine Frage ist, einer bildungsfernen Schicht entwachsen, das ist etwas, was Ada erlebt und Sie haben es selbst auch erlebt. Worin besteht die Anstrengung konkret?
Nou, wat eigenlijk vooral vermoeiend is om het er steeds over te moeten hebben. Om er tot gereduceerd te worden ook.
Was mich am meisten erschöpft, ist ständig was darüber sagen zu müssen. Und auch darauf reduziert zu werden. In den Niederlanden wurde oft sehr grob zusammengefasst, dass dies ein Buch über eine Kindheit in Armut sei. Das finde ich total absurd. Darum geht es überhaupt nicht. Ada sagt schon mal was über Armut. Aber Ada redet viel. So eine simple Lesart verflacht die Figur, so im Sinne von, schau, so wird man, wenn man in Armut aufwächst. Eigentlich geht es hier um ein Aufwachsen mit einem totalitären Vater. Und das gibt es nicht nur in der Unterschicht. Denken Sie nur an die sehr erfolgreiche amerikanische Serie Succession, in der der Patriarch fast dieselbe Lebenshaltung hat wie Adas Vater. Und dieser Patriarch ist ein Multimillionär. Das liegt also nicht am Geld.
Lebenshaltung heeft als Adas Vater in het boek, und das ist ein Multimillionär. Was ich denke, ich selbst erfahre, nu ich so bin opgeklaut.
Jetzt, da ich selbst auf der sozialen Leiter ein bisschen hochgeklettert bin, erlebe ich eigentlich vor allem ein großes Gefühl der Entzauberung. Ich habe ja erst relativ spät die Kunst entdeckt. Und ich dachte, oh mein Gott, da gibt es eine ganze Welt voller Schatten und Vieldeutigkeit und Unsagbarem. Man kann die Welt anders lesen als nur wörtlich, denn Wortwörtlichkeit ist sehr deprimierend, wenn man kein Geld hat und keine Perspektive. Kunst war daher eine enorme Entdeckung für mich, die Vieldeutigkeit und das große Mysterium, das das Leben eigentlich ist. Aber wenn ich daran denke, wie einseitig mein eigener Roman aufgenommen wurde, und wenn ich höre, wie Menschen über Kunst reden, dann merke ich, dass Kunstwerke oft stark reduziert werden auf ihre gesellschaftliche Relevanz. Dadurch werden sie so lange zurechtgestutzt, bis sie handlich sind und in eine gelehrte Ecke passen. Und das finde ich enorm schade. Das wird den Werken auch nicht gerecht. Ich erlebe Kunst ganz anders. Es gibt natürlich auch Künstler, die eine ganz klare gesellschaftliche Botschaft haben. Aber für die interessiere ich mich nicht so sehr.
Hilfe von die Kunstwerke. Nun sind natürlich auch Makers, die wel eine Art hele deutliche maatschappelijke Botschaft haben. Aber da bin ich selbst gewoon wat minder in geïnteresseerd.
Und um Ihren Roman auf gar keinen Fall in eine Ecke zu stellen und auch um ihn auf gar keinen Fall allzu leicht zu lesen, deswegen haben wir heute gesprochen und ich hoffe, dass wir durch dieses Gespräch auch die Vielschichtigkeit des Romans Zähe Hunde von Falun Ellikus ein bisschen vermitteln konnten. Der Roman wurde aus dem Niederländischen von Andrea Kleutmann übersetzt. Erschienen ist er jetzt im Aufbau Verlag. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, Falun Ellikus, für die schöne Gastfreundschaft in Amsterdam und für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
Heel graag gedaan.
Gern geschehen.
Ja, über 40 Folgen unseres Podcasts Kopje Koffie gibt es nun schon, eine echte Hörbibliothek zur neuesten Literatur der Niederlande. Zuletzt waren dabei Joost Omen und Anja Danje, Dan Hermer van Vos und Sascha Bronwasser. Der Podcast ist auf allen gängigen Streamingdiensten verfügbar. Hören Sie mal rein.
Kopje Koffie. Der niederländische Bücherpodcast. Ein Projekt der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam und der Niederländischen Botschaft in Berlin. Die Folge mit Falun Ellikus wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam 2026. Moderation und Übersetzung Katharina Borchardt. Die Übersetzungen wurden von Emre Aksesolu eingesprochen. Textlesung Nora Decker.